Guten Morgen miteinander. Ich bin der Tobias Kolb. Mein Auto hat im Moment eine BL-Nummer dran. Meine Frau und ich, wir wohnen in Rheinach, Basel-Land. Das ist aber noch so ziemlich Agglomeration von Basel, also nicht so weit von der Stadt weg. Für die, die dann im richtigen Basel-Land wohnen, sind wir wahrscheinlich eher noch Städter dort. Aber wir kommen ursprünglich beide, meine Frau und ich, aus dem Zürich-Oberland. Genau, und sind jetzt nach der Kishona nach Rheinach gezügelt. Ich habe jetzt dort meine erste Stelle, 60% Stelle als Zweitpastor und habe so ein bisschen Schwerpunkt Jugendarbeit. Und dann arbeite ich noch 20% bei der Amtsi. Das ist so ein bisschen der Israel-Zweig von der Kishona. So, genau. Nicht mehr so ganz eng mit Kishona verbunden, aber doch immer noch. Ja, heute Morgen auf dem Weg zur Krippe oder eben ein paar Adventsverheißungen möchten wir miteinander anschauen. Und es freut mich, dass ich an dem Sonntag in der Adventszeit zu euch reden darf. Advent kommt ja aus dem Lateinischen und heisst Ankunft. Also eben, man hat gewartet auf den Jesus, der kommt. Und am ersten Advent fängt damals das neue Kirchenjahr an und der erste Höhepunkt ist dann eben gerade so Weihnachten. In den Geschäften und so weiter, im Detailhandel, dort wartet man ja meistens nicht aufs neue Kirchenjahr, bis dann so ein bisschen die Vorweihnachtszeit anfängt, sondern man findet schon relativ früh jenste Schocke und so weiter. Deko, Lichter, ich weiss nicht, wie es bei euch aussieht, sind ihr schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung oder sind ihr noch voll im Arbeitsalltag drin oder haben sonst viel um die Ohren? Für mich persönlich, was mich auch so ein bisschen auf Weihnachten einstimmen lässt, ist einmal so, ja, einfach die kürzeren Tage vor allem. Also Weihnachten im Sommer könnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. So, wenn es dunkel wird und überall Lichter hat, das ist irgendwie das, was mich am ehesten so ein bisschen auf die Weihnacht einstimmen lässt. Ja, die Adventszeit, die gipfelt im Weihnachtsfest. Wir gedenken da der Ankunft von Jesus, der Menschwerdung von Gott. Aber ich denke, in der Zeit, wo wir jetzt leben, nachdem Weihnachten passiert ist, vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren, ist es auch irgendwo ein Warten auf die zweite Ankunft von Jesus, nämlich wenn Jesus wiederkommt. Also das kann man wie irgendwie so ein bisschen im Blick haben, wenn man in dieser Adventszeit drin ist. Ich denke, mir so ein bisschen da im Westen, uns geht es ja ziemlich gut und meistens denken wir jetzt nicht so mega zuvorderst vorne auf dem Herzen als zweiter Kommen von Jesus, weil eigentlich, trotz allen Verletzungen und so weiter, gefällt es uns vielleicht gar nicht so schlecht auf dieser Erde. Aber es gibt auch viele Christen, die haben, ja, die leiden unter Verfolgung und so weiter. Denen geht es oft auch als Lebende für das, was sie glauben. Und denen ist oft das zweite Kommen von Jesus viel näher, wie das uns vielleicht manchmal ist. Aber warum rede ich vom zweiten Kommen von Jesus? Ich glaube, man kann da ein paar gute Parallelen auch so ein bisschen ziehen, wie das nämlich am Volk Israel gegangen ist, wo sie eben so ein bisschen auf dem Weg sind zur Krippe. Sie haben ja nicht genau gewusst, wie sich das abspielen wird. Sie haben zwar gewisse Anhaltspunkte gehabt in der Bibel, da möchten wir heute auch ein paar anschauen, aber so ganz genau haben sie es nicht gewusst, wie denn das sich abspielen wird. Sie haben nicht gewusst, ja, der Jesus, der wird in dem Stall auf die Welt kommen, in Bethlehem. Sie haben zwar gewusst, dass es in Bethlehem sein wird, das hören wir nachher noch, aber sie haben nicht alles so im Detail gewusst. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir als Zweiter von Jesus denken. Wir haben gewisse Anhaltspunkte in der Bibel, man findet in den Offenbarungen und auch noch an ein paar anderen Stellen ja, gewisse Hinweise darauf, wie das sein wird, aber so ganz genau ist es nicht beschrieben. Vieles wird doch auch ein bisschen offen gelassen. Ja, und es ist vielleicht auch ein bisschen ähnlich, so ein bisschen eben unsere Erwartungshaltung so auf das zweite Kommen, kann man vielleicht auch gewisse Parallelen ziehen, wie das war beim Volk Israel. Gewisse, die interessiert es gar nicht. Andere, die haben das vielleicht mal in der Schule gelernt oder so, aber ja, viel mehr hat es dann auch nicht berührt. Andere, die planen so richtig drauf, die warten drauf, bis es passiert. Also auch da hat es gewisse Ähnlichkeiten, wie das am Volk Israel gegangen ist, wenn sie eben an den verheißenen Messias gedacht haben. Wo ja dann in der Person von Jesus, wie wir ihn heute nennen, auf die Erde gekommen ist. Sie haben im Alten Testament gelesen von dem Messias oder auch vom Menschensohn, vom Gottesknecht. Und wirklich viele haben darauf gewartet, bis der Messias endlich kommt. Es hat vor allem darauf gelegen, sie haben oft ein bisschen weniger an den Menschensohn oder Gottesknecht gedacht, sondern eben vor allem an den verheißenen König, wie sie sich am meisten vorgestellt haben. Und weil sie ja von den Römern unterdrückt worden sind, haben sie eben wirklich viele gehofft, dass jetzt der König da endlich kommt und sie befreit und dass sie wieder können ein eigenständiges Volk sein und dass der König ihnen auch die Macht zurückbringt. Also viele Gedanken sind da auch politischer Natur gewesen. Ja, wir können festhalten, es gibt im Alten Testament viele Stellen, wo auf den Jesus hindeutet, auf den Messias, auf den verheißenen Messias. Und was es mit denen so genau auf sich hat, das möchten wir jetzt nachher ein bisschen miteinander anschauen. Zuerst ein bisschen allgemein um den Messias und nachher möchten wir drei Verheißungen miteinander anschauen, die speziell mit der Geburt und dem, was nachher passiert ist, die wirklich speziell darauf herzielen. Ja, der verheißene Messias. Da hat es ganz viele Sachen, die wir finden im Alten Testament, die uns über den verheißenen Messias, ja, die uns über ihn irgendwo Hinweis geben, wie er genau wird sein. Wir möchten da ein paar Sachen miteinander anschauen. Zum einen, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann finden wir Hinweis, dass aus welcher Familie der Messias soll kommen. Und zwar aus der Familie vom Geschlecht David. Wir finden Stellen, die deuten darauf hin, dass der Messias eine grosse Nähe hat zu Gott. Wir finden aber auch Stellen, wo stark die Menschlichkeit von dem Messias betonen. Also da finden wir beides. Wir lesen davon, dass der Messias eben so ein siegreicher König wird sein, ein ewiger Herrscher. Aber es gibt auch Stellen, die reden von einem leidenden Knecht, vom Gottesknecht. Der Messias, der Begriff, der kommt aus dem Hebräischen und der heisst so viel wie Gesalbter. In unserem Sprachgebrauch ist er eben Christus eingegangen. Christus ist eigentlich das griechische Pendant zu Messias. Und wenn du von Jesus Christus redest, dann kann man eigentlich sagen, dann bezeugst du mit dem eigentlich, dass du daran glaubst, dass Jesus eben der im Alten Testament verheißene Messias ist. Weil die beiden Wörter, die sind eigentlich deckungsgleich. Vielleicht machst du das nicht so bewusst, aber eigentlich heissen die beiden Wörter das Gleiche. Jesus Christus, eben der Gesalbte, auf den das Volk Israel gewartet hat. Und neben dem Messias-Begriff, ich habe es vorher schon angedeutet, gibt es auch noch andere Begriffe, der Begriff vom Menschensohn, vom Gottesknecht. Verschiedene Stellen auch da weisen auf den Messias hin. Und es gibt auch da Verheißungen, die herzielen, die dann in Jesus in Erfüllung gegangen sind. Wir lesen davon, dass er durchbohrt soll werden. Wir lesen von seinem stellvertretenden Sühnetod, von seinem stellvertretenden Sterben. Wir lesen von seiner Auferstehung. Und sogar von der Himmelfahrt, von dem Messias, hat es schon Stellen, die davon berichten. Es steht geschrieben, dass der Messias König, Priester und Prophet sein wird. Und dass er nicht nur über Israel, sondern auch über die Heiden wird herrschen. Die Menschen im AT, ich habe schon ein bisschen angedeutet, die haben die Stelle natürlich ein bisschen verschieden gedeutet, vielleicht ähnlich wie wenn wir als Zweiter kommen von Jesus denken, da sind sich auch nicht alle ganz gleicher Meinung in der theologischen Welt. Jesu Wiederkommen ist ja auch schon oft vorhergesagt worden und bis jetzt ist er trotzdem noch nicht gekommen. Und auch wenn es um den Messias gegangen ist, hat es da auch verschiedene Meinungen gegeben. Die einen haben natürlich die eine Seite, die dargestellt wurde, ist von dem Messias viel mehr hervorgehoben und andere haben vielleicht eher auf etwas anderes abzielt. Man ist sich da oft auch nicht so ganz einig gewesen. Und so hat es eben vor allem die Fraktion gegeben, das ist sicher die allergrößte gewesen, die auf den verheißenen König gehofft hat, der eben das Land Israel befreit, auch von der Unterdrückung der Römer und wo eigentlich Israel so zu alter Stärke zurückführt. Auf den Messias haben sicher die meisten gehofft. Aber es hat sicher auch andere gegeben, denen sind andere Stellen aus dem Alten Testament ganz wichtig gewesen, die vielleicht mehr auf eben die Versöhnung abzielt, die Jesus ja auch gebracht hat. Ja, was mich persönlich an diesen Verheißungen immer wieder begeistert, das ist, dass Jesus wie in diesen Verheißungen aufgegangen ist. Also wenn man das anschaut, Jesus hat so richtig an diesen Verheißungen, die wir auch finden, im Alten Testament entlang gelebt. Und wir möchten heute eben so drei Verheißungen rund um Jesu Geburt und nachher auch so ein bisschen darüber aus miteinander jetzt dann gerade ein bisschen genauer anschauen. Ich weiß nicht, wie viel Jesus selber davon schon mitbekommen hat. Er war ja auch ganz Mensch gewesen und als Baby, ein Kleinkind zu dieser Zeit. Aber ich denke, es steht fest, dass wenn er älter geworden ist und dann auch zurückgeschaut hat, hat er gemerkt, hey, gewisse Sachen, die da in den alten Schriften drin sind, die zielen ja wirklich genau auf das ab, was mit mir passiert ist, was ich an eigenem Leib mit meiner Familie erfahren habe. Und Jesus hat da drin sicher auch die Handschrift von seinem Vater gesehen. Ja, wir möchten heute Morgen miteinander einen Text lesen aus dem Matthäus 2, Verse 1 bis 12. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich habe die gerade im Moment verlehnt, darum lese ich es da von meinem Blatt ab. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. An Matthäus ist es immer wichtig, dass die Leute, gerade im griechischen Raum auch, er selber ist mehr aus dem hebräischen Raum, wo eben die Schriften vom Alten Testament nicht so genau kennen, dass die eben die Links auch verstehen. Und darum deutet er da jetzt auch extra darauf hin, dass das eben von den Propheten schon vorausgesagt worden ist. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ja, wir haben es gerade jetzt gelesen da im Text. Ich habe es vorher schon ein bisschen hervorgehabt, wo wir gerade an dieser Stelle gewesen sind. Es hat verschiedene Verheißungen gegeben, die uns eben etwas darüber ausgesagt haben, wie sich dann die Geburt von dem Messias oder eben von Jesus abspielen wird. Und eins davon ist eben, wo er auf die Welt kommen wird, nämlich in Bethlehem. Schauen wir noch die Stelle nochmal miteinander an. Es heißt da, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt, hat der Matthäus geschrieben. Und dann zitiert er eben die Stelle, und du Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Der König Herodes, dem hat das überhaupt nicht gefallen, dass jetzt da plötzlich der Messias soll kommen, gerade während seiner Regierungszeit, weil schließlich ist ja er jetzt der König. Und so viel hat er schon verstanden gehabt, dass das dann für ihn schon ein rechter Gegenpol wird darstellen, weil gerade die Religiösen im Volk, die hätten natürlich das dann schon ja, sehr wichtig gefunden, wenn jetzt der Messias da plötzlich auftreten wäre. Und so ist er aktiv geworden, hat die Sterndeuter zu sich geholt und hat versucht herauszufinden, eben wo dann der Messias jetzt genau soll auf die Welt kommen. Er hat auch seine Schriftgelehrten gefragt und für die ist es völlig klar gewesen in Bethlehem. Sie haben die Prophezeiung vom Micha, das war der Micha, der das prophezeit hat, da haben sie ganz klar im Hinterkopf gehabt. Und wir finden auch noch eine Stelle im Johannesbrief, ich habe die jetzt da nicht mitgebracht, im Johannesevangelium, wo deutlich macht, dass auch ganz viele aus dem normalen Volk, also auch, die nicht jetzt irgendwie Schriftgelehrte sind oder weiss nicht was, denen ist klar gewesen, hey, der Messias, der soll in Bethlehem auf die Welt kommen. Das ist Micha 5,1, doch dir Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat lässt der Herr sagen, und den Rest haben wir schon gehört. Und zwar aufgrund eben von dieser Verheißung aus dem Micha ist es einfach wie klar gewesen, dort in Bethlehem, dort soll der Jesus, der Messias, auf die Welt kommen. Es hat zwei verschiedene Bethlehems gegeben in Israel zu dieser Zeit. Und durch den Zusatz, den wir da noch haben, im Gebiet der Sippe Ephrat, oder der Matthäus, der hat dann einfach geschrieben, in Judäa, ist es auch klar gewesen, welches Bethlehem das gemeint war. Das Bethlehem, das liegt etwa 10 Kilometer südlich von Jerusalem, auf etwa 790 Meter über dem Meer. Der Name Bethlehem, der heisst Haus des Brotes. Und es war auch der Geburtsort vom König David. Also ihr merkt auch da, wir haben gehört, dass eben der Messias soll aus dem Geschlecht David kommen. Auch das passt da zusammen. Der Geburtsort vom König David soll eben auch der Ort sein, wo der Messias geboren wird. Bethlehem ist aber immer eher ein unbedeutender Ort gewesen. Also zur Zeit, wo der Micha die Verheißung geschrieben hat und auch nachher, zur Zeit, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, ist Bethlehem eigentlich immer so ein bisschen im Schatten gewesen vom grossen Jerusalem. Doch das Wort vom Micha ist eben in Erfüllung gegangen und durch das ist Bethlehem bis heute eigentlich eine bedeutungsvolle Stadt. Wir lesen das ja da, dass eben nicht die unbedeutendste Stadt ist. Und das hat bis heute hergegeben, eigentlich nur aus dem Grund heraus, weil Jesus dort geboren ist. Bethlehem ist heute im palästinensischen Autonomiegebiet, hat gerade mal etwa 30'000 Einwohner, also eigentlich nichts wahnsinnig Spezielles, aber durch das, dass eben die Geburtskirche dort ist, UNESCO-Welterbe, und einfach durch das, dass wir heute wissen, hey, Jesus, der Messias, der ist dort geboren, pilgert jedes Jahr Hunderttausende von Menschen auf das Bethlehem. Also die Verheißung, die Micha da gesprochen hat, die hat sich restlos erfüllt. Bethlehem ist keine unbedeutende Stadt bis heute. Entschuldigung. Die zweite Verheißung, die wir ein bisschen genauer möchten, miteinander anschauen, die hängt mit dem zusammen, was dann auf das aber passiert ist. Also nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er mit seiner Familie müssen flüchten. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Der Josef, der hat eine Weisung bekommen von Gott und ist dann mit seiner Familie nach Ägypten geflüchtet. Er hat eine Warnung bekommen und darauf aber, wir kennen das, hat ja der Herodes all die Kinder umbringen lassen, wo irgendwo auch die Möglichkeit bestehen können, dass sie eben der Messias könnten sein. Und so ist der Josef mit seiner Familie nach Ägypten gegangen. Und wir lesen dann dort im Matthäus, dass sich eben gerade in dem Moment, wo eigentlich Jesus mit seiner Familie wieder zurückgekommen ist aus Ägypten, eben auch so eine Verheißung erfüllt hat, rund um Jesu Geburt. Und zwar ist das eine Verheißung aus dem Hosea. Als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und der Matthäus schrieb dann, dort blieb er bis zum Tod des Herodes, so erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Vielleicht doch nicht so schlecht, ja. Also auch da eine zweite Stelle, eine zweite Verheißung, wo irgendwie es Gott gelenkt hat, dass auch die in Erfüllung gegangen ist. Josef ist zurückgekommen mit seiner Familie aus Ägypten Und als er zurückgekommen ist, hat er eigentlich zuerst wieder nach Bethlehem wollen. Aber der König Herodes, der hat kurz vor Ende von seinem Leben nochmal irgendeinen Wutanfall gehabt und hat dann den Archelaus, seinen grausamsten Sohn, über das Gebiet Judäa eingesetzt. Und der Herodes Antipas, der eigentlich das zuerst hätte sollen erben, das Gebiet, der hat ein anderes Gebiet bekommen, nämlich Galiläa, und der war wesentlich gemäßigter gewesen. Und wo der Josef das gehört hat, dass der Archelaus ihm das Gebiet Judäa als Erbschaft bekommen hat, wo eben auch Jerusalem und Bethlehem drin war, da hat er grosse Angst gehabt und sich gefürchtet und hat eigentlich nicht zurückgewählt nach Bethlehem, obwohl das so seine ersten Pläne waren. Aber als er dann das gehört hat, hat er Angst bekommen. Und Gott hat ihm dann auch gesagt, hey, geh nicht zurück nach Judäa, sondern geh nach Galiläa. Und er ist dann ins Gebiet Galiläa gegangen und dort nach Nazareth. Wir kennen das. Jesus ist in Nazareth gross geworden. Der Herodes Antipas, der eben Galiläa geerbt hat, der hat sich natürlich zuerst sicher mal aufgeregt, dass er jetzt diese unbedeutende Gegend bekommen hat. Und was noch dazugekommen ist, in dieser Gegend ist gerade erst die Hauptstadt zerstört worden und darum ist er die meiste Zeit eigentlich damit beschäftigt gewesen, sich wieder irgendwo eine pompöse Hauptstadt aufzubauen. Und durch das hat Jesus da auch relativ friedliche Kindheitsjahre gehabt oder hat auch nichts gross müssen fürchten von politischer Seite, weil die sind da sehr stark mit dem Aufbau von dieser Hauptstadt beschäftigt sie. Also irgendwann sie wollen sie einen Gegenpol auch zu dem Jerusalem setzen. Ja, und auch da ist wieder eine Verheißung in Erfüllung gegangen. Wir haben es gehört, Jesus der hat in Bethlehem geboren werden. Aus Ägypten hat er gerufen werden. Und wir lesen jetzt nachher weiter. Auf eine Verheißung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Also eben, da ist der Josef gemeint, der hat die Verheißung bekommen von Gott und ist dann ins Gebiet Galiläa gegangen mit seiner Familie. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war, er sollte Nazarener genannt werden. Oder vielleicht bei uns ein bisschen gängiger, Jesus von Nazareth. Das kennt man ja bis heute, der Sprachgebrauch. Also da haben wir wie eine dritte Verheißung, die rund um die Geburt von Jesus in Erfüllung gegangen ist. Der Messias, der hätte in Bethlehem geboren werden, aus Ägypten gerufen und eben Nazarener genannt werden. Das sind drei so Verheißungen rund um Jesus' Geburt, wo wir einfach merken, es hat auch politisch und sozial so viel zusammengepasst, dass irgendwie sich das so ergeben hat, das, was schon so lange vorausgesagt worden ist im Alten Testament von diesen Propheten, dann auch wirklich so eingetroffen ist. Die drei Verheißungen, die sind nur ein Bruchteil von all diesen Verheißungen und Zusagen, die wir finden in der Bibel, die sich auch im Neuen Testament zum Teil schon erfüllt haben. Was mich da drin immer wieder begeistert, ist so ein bisschen der Gedanke, hey, Gott ist Herr über die Geschichte. Die Geburt von Jesus, die Menschwerdung von Gott, die haben sich auf dem Hintergrund von politischen, sozialen Umbrüchen abgespielt. Und doch ist Gott der souveräne Herr geblieben über die Geschichte. Wenn die Menschen im Alten Testament gelesen haben von diesen Verheißungen, wenn die an sie angetragen worden sind, dann haben sie von Verheißungen gewusst, die sich schon erfüllt haben, auch zu ihrer Zeit. Und so haben sie auch ein Vertrauen gehabt. Das Volk Israel hat ein grosses Vertrauen gehabt, immer wieder viele Männer und Frauen im Volk Israel, dass sich eben auch die weiteren Verheißungen noch werden erfüllen. Und in Jesus, in seiner Geburt und darauf ab, bei all dem, was passiert ist, wir lesen es im Neuen Testament, da ist ganz viel passiert, was eben mit dem Messias auch zu tun hat. Und doch ganz viele Israeliten haben auch den Jesus als den Messias erkannt und ihr Vertrauen in ihn gesetzt. Es hat ihnen Hoffnung gegeben, es hat Israeliten Hoffnung gegeben, dass Gott trotz all diesen Schwierigkeiten, auch die einfach in der Weltgeschichte rum sind, sie sind besetzt gewesen von den Römern und so weiter, dass er einfach den Jesus entlang von diesen Verheißungen auch hat aufwachsen lassen. Und wenn ich sehe, wie Gott so die Verheißungen rund um Jesus Geburt einfach hat wahr werden, dann lässt mich das auch irgendwo Vertrauen schöpfen für all die Verheißungen und Zusagen, die wir haben, die sich jeden Tag erfüllen, die sich noch erfüllen werden. Gerade wenn wir auch im Blick sind auf das zweite Wiederkommen von Jesus, aber auch vieles anderes, was noch zwischen ihnen passieren wird. Egal, wie in dieser Welt sich politisch und so weiter abspielt, man hört immer wieder im Fernsehen von verschiedensten Sachen und manchmal ändert ganz viel in kürzester Zeit. Aber Gott, er sieht über all das hinein und er hat wieder den grösseren Fokus und er bringt seine Verheißungen zum Ziel. Und wenn wir das so lesen, die Verheißungen rund um Jesu Geburt, wo er ihn zur Erfüllung gebracht hat, dann dürfen wir daraus einfach auch Vertrauen schöpfen für all die anderen Verheißungen und Zusagen, die uns in der Bibel entgegenkommen. Und Gott war der Herr über die Geschichte von Jesus, von seinem Sohn, der Mensch geworden ist, von Josef, von Maria, die Sachen, die wir jetzt heute Morgen gehört haben. Aber er ist auch Herr von deiner Geschichte. Für mich persönlich hat das grosse Bedeutung. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, ich weiss ja nicht immer ganz genau, was richtig und falsch ist. Man weiss nicht immer genau jeden nächsten Schritt, der jetzt irgendwo dran ist. Aber ich darf wissen, hey, irgendwo darf ich auch so das Vertrauen haben in Gott, dass er es gut meint mit mir. Dass er mein Leben im Griff hat. Egal, was um mich herum abläuft. Dass er das grössere Ganze sieht. Und wenn wir an Josef denken, der Josef, der ist oft in der Bibel immer so ein bisschen unbedeutend, hat jetzt nicht die allergrößte Rolle so. Aber Josef ist wirklich so am Wendepunkt von der Geschichte. Eben bei dieser Geburt von Jesus war er eine zentrale Figur gewesen. Und er hat immer wieder auf Gott gehört. Und in einem Vertrauen auch war er gehorsam gewesen und hat den nächsten Schritt gemacht. Und das hat sehr stark dazu beigetragen, dass eben all diese Verheißungen auch wirklich in Erfüllung gegangen sind. Wir lesen vom Josef, ich finde das immer so ein schönes Beispiel, wie das auch etwas ist, was Gott auch vorbereitet hat. Josef musste flüchten mit seiner Familie und wenn man so Flüchtling ist, dann ist man meistens ziemlich arm dran. Man ist sehr angewiesen auf alle anderen, an dem Land, wo man ankommt. Und doch durch das Gold, das einfach die Sterndeuter ihn auch gebracht haben, hat Josef und seine Familie eine gute Möglichkeit gehabt, sich irgendwo in Ägypten auch durchzuschlagen. Also einfach auch da haben wir das Wirken von Gott, das irgendwo schon im Voraus auch versorgt hat. Und wir können wirklich davon ausgehen, dass mit dem Gold, das sie dort auch bekommen haben, der Josef zumindest einen guten Startpatzen hatte, um sich in dem Ägypten irgendwo zurechtzufinden. Ja, Gott ist Herr über die Geschichte. Der Matthäus, der Lukas, sie heben das immer wieder hervor. Auch Jesus selber geht auf verschiedene Verheißungen ein, die sich in seiner Person oder rund um das, was er gewirkt hat, erfüllt haben. Und solche Gedanken, die dürfen einfach unseren Glauben stärken. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, wir haben gesagt, ebenso auf dem Weg zur Krippe, Ankunft, Adventszeit, das erste Kommen von Jesus, aber eben auch das zweite Kommen von Jesus. Und da dürfen wir auch einfach Vertrauen schöpfen, dass das, was mit Jesus passiert ist, dass er auferstanden ist und die Zusagen, die wir auch haben in der Bibel, dass auch wir den Tod werden überwinden, dass auch wir werden auferweckt werden vom Vater, dass das einfach passieren wird. Da dürfen wir dranbleiben. Zum einen passiert das jeden Tag werden Menschen von Gott auferweckt und wir dürfen auch dranbleiben und einfach weiter hoffen, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er alles gut machen wird. Es sind nicht alle Zwischenstationen in unserem Leben bekannt, aber die Endstation, die ist fix und die wird uns in der Bibel auch sehr, sehr schön beschrieben. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir für all die Verheißungen, die wir finden dürfen und all die Zusagen auch im Alten Testament, im Neuen Testament, Herr, für all das, was du geführt hast und geleitet hast und dass du es möglich gemacht hast, dass wirklich dein Sohn hat dürfen uns zum Retter werden. Und ich danke dir, dass wir einfach immer wieder dürfen Hoffnung schöpfen und ja, und Freude auch und Zuversicht, Herr, in deinen Verheißungen, in all dem, was du uns zusagst, Herr, Vieles, was sich jeden Tag erfüllt, wir können immer wieder zu dir kommen, auch du wäschst uns rein. Jeden Tag werden. Ja, dürfen das Menschen einfach erleben, wie sie heimkommen zu dir, Herr. Ich danke dir, dass du uns einfach auch einen weiten Blick schenken möchtest. Ja, manchmal drüllen wir uns ein bisschen fest um uns selber, Herr. Wir sind irgendwo gefangen in all dem, was um uns herum läuft. Und das ist manchmal auch wirklich viel. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da einfach immer wieder die Augen aufmachst, Herr, für deine Verheißungen, für wirklich auch das Big Picture. Und dass du uns auch die Herzen aufmachst und uns frei machst. Und dass wir wirklich, wie Jesus, der diesen Verheißungen entlang gegangen ist, auch wir dürfen diesen Verheißungen, die wir finden in der Bibel, irgendwo entlang gehen und uns darüber freuen, all dem, was du tust in unserem Leben. Amen.